Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie liefen über den Marktplatz, sie lehnten auf dem Pult im Klassenzimmer. Alte graue Menschen, Fossilien wie ich. Für mich war es normal, alt zu sein. Ich wusste nicht, dass man auch jung sein konnte. Niemand war jung, es gab nur die Alten. Vielleicht war es nicht überall so, aber da, wo ich lebte, hatte man alt zu sein. Solange ich zurückdenken konnte, fühlte ich mich alt und es war kein allzu schlechtes Gefühl, weil man genügsam geworden war und nur noch wenig vom Leben erwartete. Wir Alten waren Stoiker, nein, weitaus schlimmer. Wir waren Defätisten, Schwarzseher, Miesmacher und wir hatten Schiss. Schiss war die Grundlage unserer Existenz. Wir Alten machten uns fast ein vor Bammel. Die Liste der angsteinflößenden Dinge war endlos. Wir fürchteten uns vor Mobilmachungen, Atomschlägen, chemische Verseuchung und dem Weltuntergang. An erster Stelle aber stand die Befürchtung, abgeholt und mitgenommen zu werden. Aus purer Angst, eines Tages abgeholt und mitgenommen zu werden, verdächtigten sich die Alten fortwährend diverser strafbarer Handlungen. Denn man konnte für alles abgeholt und mitgenommen werden. Eine Kleinigkeit reichte aus. Wenn man etwas Unerlaubtes erzählt oder auch nur laut gedacht hatte zum Beispiel, oder wenn man sich nicht genauso verhielt wie alle anderen. Viele waren auch abgeholt worden, weil sie sich als über die Maßen klug oder überdurchschnittlich dumm erwiesen. Ein Grund fand sich immer und es wurde nur flüsternd und hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Weil man natürlich auch dafür, dass man sich über das Abholen und Mitnehmen unterhielt, abgeholt und mitgenommen werden konnte. Meistens genügte es, ein Wort zu viel zu sagen, wie es so schön heißt. Wenn man ein Wort zu viel sagte, kamen sie und nahmen einen mit. Die Formulierung, dafür können sie dich abholen und mitnehmen, wurde andauernd, unablässig, wie ein Mantra wiederholt. Wie ein spezielles Mantra, eines, das einem die Möglichkeit eröffnete, permanent schwarz zu sehen. Unter Garantie wurde man übrigens mitgenommen, wenn man, was die Alten ständig taten, über Adolf sprach. Bei Adolf hätte es das nicht gegeben, war die häufigste Redewendung, wenn das Wetter schlecht war zum Beispiel oder wenn der Zug nicht pünktlich kam. Manchmal auch, wenn Nero, der Hund des Nachbarn, sein Geschäft an unserem Zaun verrichtete. Was ist denn das für eine Sauerei? Das hätte es bei Adolf nicht gegeben. Dieser Adolf schien sich um alles gekümmert zu haben. Klar, dass alle seine Abwesenheit bedauerten. Ich fragte mich, wo dieser Adolf bloß steckte, aber ich traute mich nicht nachzuhaken, weil es mir peinlich war, es nicht zu wissen. Ich hatte auch keine Ahnung, was mit den Leuten passierte, die abgeholt und mitgenommen worden waren. Aber da sich jeder davor fürchtete, musste es etwas sehr Unangenehmes sein, etwas, das es auf jeden Fall zu vermeiden galt, und man vermied es, indem man sich so unauffällig wie möglich verhielt, im Idealfall so unauffällig, dass man unsichtbar wurde, verschwand. Man löste sich im Nachmittagsdunst oder im Abendnebel auf, oder man verschmolz mit einer schattigen Hauswand. An Regentagen ließ man sich einfach wegspülen, und es regnete viel in diesen Tagen, schon aus Prinzip. Ich muss mal ein bisschen was überspringen. Es geht jetzt weiter mit einem, dem Hektor. Hektor ist einer dieser alten Männer, der nicht im Krieg gewesen ist. Genauso wie der 9-jährige Junge. Und der Junge weiß immer nicht, warum er da nicht war. Wahrscheinlich denkt er, er ist zu schwach gewesen. Das mit dem Krieg blieb mir ein Rätsel. Aber womöglich war es für Hektor und mich gut, nicht im Krieg gewesen zu sein. Eine ganze Menge der alten Männer war nämlich kriegsversehrt. Kriegsversehrt nannte man die Soldaten, die verletzt oder verstümmelt aus dem Krieg zurückgekommen waren. Auch der Mann des Ehepaares, das die Parterrewohnung unseres Nachbarhauses bewohnte, war kriegsversehrt. Er hatte ein Bein im Krieg verloren. Verloren, so sagte man dazu. Obwohl man, wie jeder weiß, Beine nicht verliert. Wenn einem ein Bein fehlt, liegt das nicht daran, dass man nicht ausreichend darauf geachtet hat, sondern an etwas wesentlich Furchtbarerem, Entsetzlicherem. An etwas, das man sich nicht wirklich vorstellen kann, an etwas, das es eigentlich nicht geben darf, das sich von vornherein verbietet, weil es zu grausam und unmenschlich ist. Und dieses Grausame und unmenschlich Unvorstellbare war unserem Nachbarn widerfahren. Im Krieg war ihm von einer Granate ein Bein abgerissen worden. Man hatte ihm ein Holzbein gemacht, aber es sah überhaupt nicht wie ein Bein aus und es polterte und klapperte bei jedem Schritt. Das Ehepaar besaß einen Hund und die Frau hatte große künstliche Zähne und trug beinahe das ganze Jahr hindurch einen Pelzmantel, der aus dem Fell eines Hundes wie dem ihren gemacht zu sein schien. Wenn sie darin herumlief, ähnelten Hund und Mensch einander, das fand ich hübsch. Außerdem schenkte sie mir Kaugummis. Ich war übrigens der einzige alte Mann, der Kaugummis geschenkt bekam. Meine Nachbarin schenkte mir alle möglichen Kaugummis, aber ich mochte nur Bubblegum. Als ich einmal nachts nach Hause kam, brannte noch Licht in der Wohnung meiner Nachbarn und ich konnte durch das Fenster erkennen, dass das Holzbein des Mannes an einem Stuhl lehnte. Daneben lag seine Hose, zerknittert, breitgesessen, zerbeult. Es war ein irrsinniges Bild. Ich vermochte es nicht einzuordnen. Nichts daran war richtig. Beine wurden nicht an Stühle gelehnt. Wenn man schlafen ging, nahm man seine Beine mit und stellte sie nicht irgendwo hin. Ich fürchtete mich davor, mir den Körper unseres Nachbarn vorzustellen, seinem im Bett liegenden Körper mit nur einem Bein. Und ich malte mir aus, wie er sich schämte, mit nur einem Bein unter der Decke zu liegen und wie unangenehm es ihm war, seine Frau sagen zu hören, dass es ihr nichts ausmache, obwohl es ihr eine ganze Menge ausmachte. Denn es macht jedem Menschen etwas aus, wenn die Person neben ihm nur noch ein Bein hat. Und dann dachte ich daran, wie kalt das Bettlaken dort sein musste, wo das Bein nicht mehr war, und wie unser Nachbar auf seinem Kissen lag, mit offenen Augen an die Zimmerdecke starrte und zu sich sagte, dass er hart zu sich sein müsse, weil es sich sowieso nicht mehr ändern ließ, nie mehr, solange er lebte. Jetzt muss ich noch was erklären. Der Junge lebt in einer Kleinstadt. Da gibt es eigentlich nur vier Straßen, die Oststraße, die Südstraße, die West- und die Nordstraße. Und die stoßen alle aufeinander. Und er denkt, er kommt hier nie, nie raus. Es gibt nur einen Platz, wo er die Hoffnung ein bisschen hat. Und das ist der Bahnhof. Und da geht er immer gerne hin. Und von dem Bahnhof will ich jetzt weiterlesen. Am besten gefiel mir der Bahnhof am Sonntagmittag, wenn die Welt in eine allumfassende Schläfrigkeit gehüllt war. Das Licht auf dem Beton knisterte und die Ferne näher und näher zu kommen schien. Dann strahlte das Gelände etwas Metaphysisches, Transzendentes aus und die Schienen versprachen, dass auf ihnen jeder Ort unseres Universums zu erreichen wäre, jeder ohne Ausnahme. Hinter den Schienen wucherten meterhohes Unkraut, Brennnesseln, wildgewachsene Büsche und Birken. Dazwischen standen mit schwarzem Teer gestrichene Holzschuppen und Baracken mit langen, hohen Laderampen. In den Baracken war es dunkel und kühl, es roch nach feuchter Erde und manchmal, wenn es regnete, ging ich hinein und lauschte, wie die Tropfen auf die Blechdächer trommelten und der Wind im Gras und in den Bäumen rauschte. Hin und wieder erkältete ich mich dabei. Dann musste ich zum Arzt, einem anderen alten Mann mit Kassenbrille, Bürstenhaarschnitt und nikotingelben Fingern. Der Arzt wurde von starken Hustenanfällen geschüttelt. Er saß hinter einem massiven Schreibtisch auf einem weißen Stuhl mit Armlehnen und beugte sich weit nach vorn, um besser husten zu können. Wenn er zwischendurch Luft bekam, röchelte er: »Na, wo fehlt es denn? Was? Erkältung? Nimm dir ein Beispiel an mir, ich werde nie krank.« Dann hustete er weiter, schlug sich mit der Faust gegen die Brust, hustete und hustete. Schließlich winkte er die Schwester heran. Die Schwester trug eine graue DRK-Uniform und hantierte mit einem Tablett voller Spritzen. Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, den Impfschutz zu erneuern, wöchentlich, täglich, wenn es der Gesundheitszustand erforderte. Von häufigem Impfen versprach man sich noch nie dagewesene Heilerfolge, von häufigem Impfen und häufigem Röntgen. Ständig wurde man geimpft und geröntgt. Durch Impfen und Röntgen hoffte man, die Weltgesundheit herbeizuführen. Was durch Impfen nicht zu heilen war, bekämpfte man durch Röntgen. Sehschwächen, Geisteskrankheiten, Schnupfen, einfach alles. Enorme Mengen an Röntgenstrahlen und Impfstoffen wurden unentwegt auf die Bevölkerung verteilt. Mund auf! Der Arzt streckte mir einen Holzlöffel in den Mund, drückte damit meine Zunge herunter und blickte bis in meine Eingeweide. »Hm«, sagte er dann, »sieht aus wie Angina, es kann aber auch was anderes sein. Haben wir Ihnen heute schon geröntgt?« fragte er die Schwester. Dabei sprach er das G nicht etwa wie ein Sch aus, sondern wie ein K. »Geröntgt«, sagte er, »haben wir ihn heute schon geröntgt?« »Selbstverständlich«, sagte die Schwester, »wir röntgen ihn doch immer.« »Röntgen Sie ihn noch einmal«, befahl der Arzt. »Sehen Sie ihn sich doch an, das ist ja kein Zustand mehr, so geht das auf keinen Fall weiter. Da muss eben einmal mehr geröntgt werden. Auf, wir röntgen ihn so lange, bis er gesund ist.« Die Schwester schubste mich in einen winzigen Raum, dort musste ich mein Hemd ausziehen und meinen Oberkörper gegen die eiskalte Röntgenplatte pressen. Dann wurde ich geröntgt. Einmal, zweimal, so lange, bis es mir wieder gut ging. Wenn ich nach stundenlangen Röntgen die Praxis verließ, konnte ich mich kaum noch auf den Beinen halten. Allerdings hatte ich das Gefühl, wie eine gigantische Supernova zu leuchten. Moment. Dienstags trafen sich die alten Männer im Kirchgemeindehaus. 40, 50 Männer in dunklen Jacken, weißen Hemden und klobigen, schwarzen, polierten Schuhen. Über ihren Hemden hingen schlaffe Hosenträger und die daran befestigten Hosen waren weit und an den Knien ausgebeult. Bevor die Männer den Versammlungsraum betraten, strichen sie sich ihre Schuhe auf einem Metallrost ab und dann noch einmal auf einem Vorlegeteppich aus Bast oder etwas Ähnlichem. Anschließend zogen sie ihre Jacken aus und hängten sie in einen kleinen Raum voller Kleiderhaken. Der Versammlungsraum war lang und schmal und an beiden Seiten der Fenster hingen schwere schwarze Vorhänge. Wenn einmal die Sonne schien, wurden sie sofort zugezogen. Wir alten Männer saßen in mehreren Stuhlreihen hintereinander. Mein Blick erfasste ausschließlich Schultern und Hinterköpfe. Stark gebeugte Schultern und mehr oder weniger verrenkte, bis auf die Brust gesenkte Hinterköpfe. Neben mir saß Heiner. Heiner wirkte wie tot. Seine Hände waren gefaltet und alle paar Minuten fiel sein Gesangbuch zu Boden und blieb aufgeklappt liegen, gelegentlich sogar auf der richtigen Stelle für das nächste Lied. Wenn er es mitbekam, hielt er es für ein Zeichen von ganz oben. »Was für ein Zeichen?«, fragte ich ihn. »Ein Zeichen eben«, sagte Heiner. »Aha«, sagte ich, »und wofür brauchst du so ein Zeichen?« »Keine Ahnung«, sagte Heiner, »aber irgendwas muss es doch bedeuten.« »Kann ich mir nicht vorstellen«, sagte Heiner und hob an, laut zu singen. »Such, wer da will, ein ander Ziel zum Beispiel« oder »Sonne der Gerechtigkeit«. Eines meiner Lieblingslieder war »O Jesu Christe, wahres Licht«. Ich sang es gern, es hatte eine schöne Melodie, auch wenn das Harmonium wimmerte und schluchzte und alle traurig waren. Nach den Liedern folgte die Predigt. Niemand konnte eine düsterere Stimmung heraufbeschwören als der Diakon in seinen Predigten. Sobald er sprach, schwand bei allen Zuhörern die Hoffnung, wenigstens den Nachmittag noch zu überleben. In einem Fort drohte der Diakon mit drastischen Strafen für den sündigen, verbrecherischen Lebenswandel aller Anwesenden, einen Lebenswandel, der hauptsächlich darin bestand, am Morgen zeitig aufzustehen, in einer der Fabriken bis zum Umfallen zu schuften und abends hundemüde ins Bett zu fallen. Alle paar Wochen kam noch ein Friseurbesuch dazwischen, aber das schien völlig ausreichend zu sein, um das Weltgericht heraufzubeschwören. »Wir leben in der Endzeit«, rief uns der Diakon zu, »die Zeichen sind unübersehbar.« Der Diakon war von großer, kräftiger Statur und roch nach Kölnisch Wasser. Er schien ebenfalls im Krieg verwundet worden zu sein, obwohl ich nicht genau zu sagen vermochte, welche Stelle seines Körpers beschädigt war. Aber seine Bewegungen waren nicht die eines Gesunden. Er erregte sich auch schnell und schrie dann ohne erkennbaren Anlass herum, wobei er rot anlief und seine Halsschlagader merkwürdig blubbernd hervortrat. Außerdem trug er noch klobigere Schuhe als alle anderen. Es sah aus, als hätte er die Schuhe angezogen, ohne sie vorher aus dem Karton zu nehmen. Seine Predigten drehten sich um ein einziges Thema. Die Tage der Welt waren gezählt. In dieser Auffassung bestand zwischen den alten Männern im Fernsehen und ihm völlige Übereinstimmung. Nur, dass der Diakon uns mit einigen Fakten verblüffte, die im Fernsehen keine Verwendung gefunden hatten, mit nicht zu übersehenden Zeichen und nur ihm zugänglichen Offenbarungen. Dass der Feigenbaum blühte beispielsweise. Ihr wisst, dass der Feigenbaum zu blühen begonnen hat, sagte er. Wenn der Feigenbaum zu blühen anfängt, steht das Ende der Welt unmittelbar bevor. Wir alte Männer blickten ihm gequält in die Augen. Wir verstanden nichts, absolut nichts. Was für ein Feigenbaum, fragte ich Heiner. Was für ein Feigenbaum, was für ein Feigenbaum. Das ist doch nun wirklich egal, flüsterte Heiner. Einer der alten Männer in der Reihe vor uns drehte seinen Kopf nach hinten. Weiß einer von euch, wovon er redet? Ich schüttelte den Kopf. Heiner ignorierte die Frage. Möglicherweise schlief er auch. Kurz darauf fiel sein Gesangbuch zu Boden und blieb auf Seite 247 aufgeschlagen liegen. Das Lied hieß »Wachet auf«. Es war eindeutig ein Zeichen. Die Predigt erreichte ihren dramatischen Höhepunkt, als der Diakon auf das Gericht am Ende aller Tage zu sprechen kam. Seiner Ansicht nach stand es unmittelbar bevor. »In ein oder zwei Wochen ist es soweit«, sagte er, »darauf könnt ihr euch verlassen.« Brüder, 2 Wochen, nicht länger. Wenn die 2 Wochen vergangen waren, behauptete er, der Herr habe uns noch eine Frist zur Umkehr gewährt, aber jetzt könne es maximal noch 4 Wochen dauern. Die Schwere unserer Sünden lasse einen längeren Aufschub nicht zu. Der Herr lässt seiner nicht spotten, beschwor er uns. Das Ultimatum des Diakons verstrich auch nach 4 Wochen, ohne dass Hinweise auf das Ende der Welt gefunden worden wären. Offensichtlich hatte der Diakon die Bedeutung seiner Person für Entscheidungen von ganz oben überschätzt. Er stand am Fenster, blickte unendlich traurig in den Himmel und sagte kein Wort. Es war ein Bild unaussprechlichen Jammers. Jeder der alten Männer hätte ihm den jüngsten Tag von Herzen gegönnt. Heiner versuchte ihn zu trösten. »Nun machen Sie sich mal keine Sorgen, Sie kommen schon noch vor Gericht.« »Ich? Wieso denn ich?« »Na, ich denke.« »Denken? Hast du denken gesagt?« »Na, wenn Sie es gehört haben.« »Bei jemandem wie dir ist denken das Falscheste, was getan werden kann. Wenn Menschen wie du denken, dann ist das eine Sünde, hörst du? Dafür wirst du dich am jüngsten Tag verantworten müssen.« »Wann wird das ungefähr sein?« fragte Heiner. »Jetzt gehen wir mal weiter.« In die Stadt hinein, in die Kleinstadt. Und das beliebteste Geschäft in der Stadt war die chemische Reinigung. Die hat auch alle Fliegen getötet. Aber gibt es ja nicht mehr. Ja. Das beliebteste Geschäft der Stadt war trotzdem die chemische Reinigung. Die chemische Reinigung hatte einen exzellenten Ruf. Was nicht auf den ersten Blick verständlich war, denn obwohl über der Tür ein großes Schild hing, auf dem chemische Reinigung stand, wirkte der Laden ungepflegt und schmutzig. Das lag in erster Linie an den toxischen Dämpfen, die nebelbankartig das Gebäude umzogen und deren Ablagerungen die gesamte Fassade bedeckten. Nicht einmal der übliche Starkregen konnte diesen Verunreinigungen etwas anhaben. Weil der Bedarf an chemisch gereinigter Kleidung enorm war, wurde in der chemischen Reinigung Tag und Nacht gearbeitet. Mehrmals täglich lieferten Lastwagen große Mengen von Chemikalien in blauen Metallfässern, um den Vorrat an giftigen Reinigungsmitteln stabil zu halten. Trotzdem blieb die Versorgungslage aufgrund des Kundenansturms kategorisch gespannt. Tatsächlich kannte ich niemanden, der seine Kleidung anders als chemisch gereinigt getragen hätte. Nur wenn eine Jacke oder Hose mit Perchloroethylen, Terpentinöl, Benzol oder Tetrachlorethen behandelt worden war, fühlte man sich darin wohl, selbst dann, wenn einem nach einer Weile das Atmen schwer fiel oder man von Wahnvorstellungen geplagt wurde. Chemische Reinigungen repräsentierten den Zeitgeist in seiner reinsten Form. Alles musste aus Plastik sein, aus Plastik, Nylon oder einem anderen Kunststoff, und es musste den üblen Geruch hochgiftiger chemischer Substanzen verströmen. Nur was chemisch gereinigt worden war, verdiente es, sauber genannt zu werden. Chemisch gereinigte Plastik- oder Kunststoffgegenstände hielt man für das Gesündeste überhaupt. Plastikteller wurden nach dem Essen abgeleckt, weil man sich davon eine heilende Wirkung versprach. Plastik ist eine polnische Erfindung, sagte Andi. Wir benutzen es schon seit Jahrhunderten. Alles, was in Polen ausgegraben wird, besteht aus Plastik. Töpfe, Waffen, Knochen, alles. Aber sonst geht's dir gut, fragte Heiner. Ja, antwortete Andi, dank Plastik. Der Betreiber der chemischen Reinigung war ein älterer Herr mit blauer, leicht phosphoreszierender Hautfarbe und es hätte niemanden gewundert, wenn er eines Tages mit 2 Köpfen oder 14 Fingern zur Arbeit erschienen wäre. Es wirkte, als würde er sich hauptsächlich von Fleckenwasser ernähren. Im Umgang mit seiner Kundschaft konnte ihm eine gewisse schleimige Art nicht abgesprochen werden und auch seine Höflichkeit wurde im Allgemeinen als lästig empfunden. Dennoch arbeitete er sehr beflissen, nahm die schmutzige Kleidung unter heftigem Kopfnicken in Empfang und verschwand in einer für jeden anderen sofort tödlichen Giftwolke. Mit der Wahrscheinlichkeit einer geringen Lebenserwartung schien er sich abgefunden zu haben oder er hoffte auf die in Kürze zu erwartende Erfindung eines Gegenmittels durch die chemische Industrie. Aus der Sicht eines Chemikers versprach die Zukunft ohnehin nur Gutes. Die Zukunft bestand aus Kunststoff und Plastik und sie leuchtete uns aus einer Nebelschwade voller Chlor, Ammoniak und Salzsäure entgegen. In der Zukunft wird alles besser, sagte ich zu Heiner, als wir einen seiner schwarzen Anzüge zur Reinigung brachten. Selten so gelacht, sagte Heiner. Das verstehe ich jetzt nicht, sagte ich. Wir sind alte Männer, sagte Heiner. Alte Männer haben keine Zukunft. Das war das beliebteste Geschäft der Stadt, die chemische Reinigung. Und jetzt hatte ich eigentlich vor, nochmal den Arzt zu Wort kommen zu lassen. Aber wo ist er? Nun gut, wenn ich nicht finde, lese ich was anderes vor. Und zwar, es gab eine Sache, die ist heute wie damals aktuell ohne Ende. Und das ist der Fußball gewesen. Und Fußball war damals genauso populär wie jetzt. Und davon werde ich jetzt berichten. Die Zeit vor dem Anpfiff war kaum auszuhalten. Ab 14 Uhr füllten sich die Straßen mit Menschen. Sie kamen aus allen Richtungen, aus Seitenstraßen, Toreinfahrten, Hinterhöfen. Eine ganze Kolonne erwartungsvoller, unglaublich aufgeregter Zuschauer walzte die Straße zum Sportplatz entlang. Jeder, ausnahmslos jeder, ging zum Fußball. Sogar mein Nachbar, der sein Bein im Krieg verloren hatte. Seine Prothese knallte und klapperte bei jedem Schritt. Das Geräusch hallte zwischen den Hauswänden und rasselte an den Fabrikmauern und es hörte sich schrecklich an. So schrecklich, wie sich etwas anhört, das mit Schnallen an einem Beinstumpf befestigt ist und wieder auf das Straßenpflaster schlägt. Also sehr schrecklich. Wenn sein Hund schneller als er lief, zog ihn mein Nachbar an der Leine zurück, hob ihn hoch und schüttelte ihn, bis er winselte. Dann setzte er ihn zurück auf den Boden, schrie ihm etwas Unverständliches zu und ging weiter. Im selben Augenblick rannte der Hund genauso schnell los wie vorher. Es war eine Tortur für beide, aber mein Nachbar hatte trotzdem noch nie ein Spiel verpasst. Worin die Faszination des Fußballs bestand, erschloss ich mir nie vollständig. Er schien ein Teil jenes großen kollektiven Unbewussten zu sein, das unser Handeln steuerte, ohne dass wir auch nur die kleinste Chance hatten, es zu beeinflussen. So formulierte es jedenfalls Hector und bei längerer Betrachtung des Geschehens auf dem Spielfeld hielt ich Hectors Ansicht für zutreffend. Was um alles in der Welt war so besonders an diesem Spiel? Die Fußballer rannten mit angewinkelten Armen und verzerrten Gesichtern über eine schlierige, aufgeweichte Wiese voller Pfützen und zertretenem Gras. Brauner Schlamm spritzte an ihnen hoch, verrenkte Gliedmaßen, brutale, schmerzhafte Tritte und blutende Knie waren an der Tagesordnung und die Spieler schwitzten und schrien und spuckten die ganze Zeit. Man hätte es auch abstoßend oder sinnlos finden können, aber das tat niemand. Fußball war unantastbar, Fußball war das Größte, Fußball war alles oder wie Heiner sagte, etwas Besseres als Fußball haben wir nicht mehr zu erwarten. Wenn das Spiel zu Ende war, wurde es sofort dunkel. Die Pappeln verschwanden, die Felder dahinter und auch die hohen Schornsteine der Fabriken auf der anderen Seite des Platzes. Sobald kein Ball mehr über den Rasen rollte, brach die Nacht an. Jedes Mal, wenn wir vom Fußball nach Hause liefen, verfiel Hector in einen schlurfenden Gang. Er zog entweder das linke oder das rechte Bein nach, oder er griff in die Luft, als wäre ihm sein Stock abhanden gekommen, wie ein Kriegsversehrter. Aber Hector war nicht im Krieg gewesen, das wusste jeder. Also, was sollte der Blödsinn? »Hey Hector«, ich lief links neben ihm und stieß ihn mit der rechten Schulter an. »Kannst du nicht vernünftig laufen?« »Mach ich doch«, sagte Hector. »Eben nicht«, sagte ich. »So wie du läufst, machst du dich total lächerlich.« »Als ob du das beurteilen könntest.« Hector blieb stehen und sah mich scharf an. »Und jetzt tu mir einen Gefallen und hör auf, mir auf die Nerven zu gehen.« »Dann lauf doch vernünftig.« »Geht nicht«, sagte Hector. »Es liegt am Nachdenken. Ich kann nicht gleichzeitig nachdenken und laufen. Eins von beiden bleibt auf der Strecke. Je mehr ich nachdenke, desto schlechter laufe ich.« »Im Ernst? Wenn ich es dir doch sage?« »Hm«, sagte ich. »Und worüber denkst du gerade nach? Über Fußball?« »Doch nicht über Fußball.« Hector setzte sich wieder in Bewegung. »Hältst du mich für einen solchen Idioten? Über Fußball nachdenken? Das fehlte noch.« Ich hob abwehrend beide Hände. »Ist ja gut, aber wenn ich über Fußball, worüber dann?« »Nun hör mir mal genau zu.« Hector humpelte etwas schneller, überholte mich und blieb vor mir stehen. Dann beugte er sich zu mir herunter, legte seine Hände auf meine Schultern und blickte mir tief in die Augen. »Was ich dir jetzt sage, ist kein Spaß. Im Gegenteil. Es ist bitterer Ernst. Es geht um alles oder nichts. Also behalte es für dich. Versprichst du mir das?« »Ja, natürlich. Keiner erfährt irgendwas. Das ist doch klar. Was denn sonst?« »Gut.« Hector drehte seinen Kopf nach rechts und links, um sich zu überzeugen, dass niemand in der Nähe war. »Ich habe herausgefunden, woraus unsere Welt besteht.« »Wirklich?« Hector nickte. »Unfassbar, oder?« »Absolut. Und woraus besteht sie? Willst du es mir sagen?« »Im Prinzip schon. Ich hoffe nur, es ist nicht zu hoch für dich.« »Wir werden ja sehen«, sagte ich und versuchte, seine Hände abzuschütteln. Hector richtete sich auf. »Also hör zu. Es gibt nur 5 verschiedene Grundformen, in denen sich uns die Dinge darstellen. Klotz, Strich, Kugel, Wulst und Klumpen. Alles, was wir wahrnehmen, reduziert sich auf diese 5 Erscheinungsformen. Allerdings sind die Klumpen in der Überzahl. Das meiste ist verklumpt. Alle Nahrungsmittel sind Klumpen. Ein Brot ist ein Klumpen. Eine Kartoffel ist ein Klumpen. Jeder Körper ist ein Klumpen. Klötze sind nicht ganz so zahlreich, aber ein Klotz ist im Grunde nur ein verarbeiteter Klumpen und eine Wulst ist eine dem Klumpen anhängende Deformation. Eine Kugel könnte man als eine konkrete Wulst beschreiben oder als einen präzisen Klumpen, vielleicht auch als einen idealen Klotz. Das Problem besteht darin, dass die meisten Kugeln nicht rund sind. Das erschwert ihre Identifikation und es widerstrebt mir, etwas eine Kugel zu nennen, das sich ihrer ursprünglichen Definition widersetzt. Kannst du mir folgen? Geht so, sagte ich. Also was nun, ja oder nein? Ja, sagte ich. Wollen wir es hoffen. Hector nahm die Brille ab, schloss die Augen und legte gleichzeitig seine obere Zahnreihe frei, eine Marotte, die ich in letzter Zeit oft an ihm beobachtet hatte. Nicht ganz sicher bin ich mir übrigens beim Strich. Es könnte ihn geben, es könnte ihn aber auch nicht geben. Manchmal hat es den Anschein, als handle es sich um einen Strich, aber dann ist es doch etwas anderes. Meistens ein Klumpen. Wahrscheinlich existiert der Strich nur in sehr kurzer Form, als Punkt. Den Strich kann ich mir tatsächlich nur als Punkt vorstellen. Wenn ein Strich nicht länger als ein Punkt ist, würde ich ihn reinen Gewissens noch als Strich bezeichnen. Alles, was darüber hinausgeht, ist meines Erachtens reine Spekulation. Ich blickte bewundernd zu Hector auf. Mensch, Hector, du bist ein Genie. Ja, scheint so, sagte Hector. So nach und nach erschließt sich mir einiges. Und, wie wird's jetzt weitergehen, jetzt wo du das alles weißt? Hector drehte seine Handflächen nach oben und betrachtete sie lange. Keine Ahnung. Vermutlich werden sie mich abholen und mitnehmen. Darauf steuert es zu. Da brauche ich mir keine Illusion zu machen. Mein Schicksal ist besiegelt. Hm, sagte ich. Wahrscheinlich hast du recht. Scheiße, sagte Hector und drehte seine Handflächen wieder nach unten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.